Willkommen zu einer neuen Folge KI2Go, der Podcast von mir ein Netzwerkdach, in dem wir für euch knifflige Themen aus dem KI-Bereich zusammen mit unseren Experten aus dem Netzwerk in kleine 15-Minuten-Folgen runterbrechen. Mein Name ist Jan, ich bin Mitgründer des Netzwerks und mein heutiger Gast, der studiert gerade im Bachelor Computerlinguistik, arbeitet inzwischen auch tagtäglich mit RAG-Systemen und Knowledge-Management-Lösungen und genau darum soll es auch in dieser Folge gehen. Besonders spannend, er hat auch das ISB-GBT entwickelt. Was genau da dahinter steckt und wie das technisch umgesetzt wurde, erfahrt ihr in den nächsten 15 Minuten. Und damit herzlich willkommen, Florian Klier.
Danke dir, Jan. Hallo.
Hi, Florian. Freut mich. Dein erster Podcast. Ich hoffe, du bist gespannt. Hast Bock?
Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was für Fragen kommen. Was mir so einfällt zu den Themen. 15 Minuten sind ja doch recht knapp für das ganze Thema. Aber wir schauen einfach mal, wie es wird.
Das machen wir für die Zuhörerinnen. Florian, ISB-GBT habe ich gerade schon gedroppt. Kannst du das vielleicht erstmal für die Zuhörerinnen so ganz kurz erklären und Rahmen drum spannen?
Wir können einmal zusammenfassen, ja. ISB-GBT ist ein Chatbot, der im OpenAI Store als ein Custom-GPT angelegt ist, den jeder nutzen kann, der einen kostenfreien OpenAI-Account hat und der eben unternehmensspezifische Daten vom ISB enthält. Entstanden ist der quasi, ja, wie ein Modellcase, kann man quasi sagen, für ganz, ganz viele Unternehmen, die immer die gleiche Frage stellen. Wie kriege ich meine Unternehmensdaten als Kontext in ein Sprachmodell hinein? Wie können entweder intern meine Mitarbeiter oder wer auch immer damit interagieren oder wie können auch externen Kunden, Interessierte, man kann sich selber denken, die Möglichkeiten sind vielfältig, mit diesem Unternehmen eigenen Wissen interagieren. Und dafür eignen sich RAG-Systeme und ISB-GPT ist eins davon.
RAG-Systeme, habe ich ja auch gerade schon gesagt, ist so der technische Begriff dahinter, sage ich jetzt mal. Viele werden wahrscheinlich mit dem Begriff schon was anfangen können. Vielleicht können wir den noch als letzte Definition vor dem eigentlichen Deep Dive kurz anschneiden, was sich dahinter versteckt.
Auf jeden Fall. Also RAG oder RAG steht für Retrieval Augmented Generation. Also durch das aus einer Datenbank holen Informationen verbesserte Generierung von Antworten. Man kombiniert also die Stärke von einer Datenbank im Vergleich zu dem Feintuning von einem Modell mit dem eigenen Wissen und einem großen Sprachmodell seiner Wahl hintendran. Und das ist, glaube ich, für viele eine Antwort auf eben die Frage, wie kriege ich mein Wissen in eine KI, ohne dass sie direkt wissen, ah, okay, es gibt da schon ein Framework, was gerade zum Industriestandard wird.
Sehr cool. Wie bist du dann vorgegangen? Also wenn wir jetzt da mal gleich reinspringen, wie du zum Beispiel beim ISB-GBT oder gerne auch bei anderen Projekten irgendwie vorgehst, so von, okay, ich habe jetzt irgendwie Wissen im, sag mal, im Kopf, in Dateien, in meinem Schrank hinter mir in Ordnern noch abgeheftet. Wie bekomme ich sowas in mein Wissensmanagement rein?
Ja, genau, das ist ein bisschen die Frage. Also wo fängt man da an? Wie weit denkt man das auch zu Ende und von Anfang bis Ende durch? Damit das ein nachhaltiges Tool bleibt, das die Leute gerne benutzen, ob jetzt intern oder nach außen. Angefangen ist das alles mit einem Problem, was eigentlich schon ganz alt ist. Ja, also viele Unternehmen, die sammeln Wissen an, die sitzen quasi auf Datenschätzen, die oft aber einfach statisch da liegen. Da muss jemand kommen, muss wissen, wonach er sucht, muss das irgendwie finden. Im Beispiel des ISB zum Beispiel, also um da mal ganz kurz die Perspektive zu eröffnen, das ISB ist ein Weiterbildungsinstitut für systemische Beratung und andere ähnliche Bereiche. Das heißt, die entwickeln selber Schriften, die sammeln Schriften, da gibt es didaktische Modelle, also einen riesigen Campus an Informationen, der total wertvoll ist, den aber jemand nur auf eine statische Art und Weise befragen kann. Also per Stichwortsuche, man muss wissen, wonach suche ich denn, um da hundertprozentig was zu finden. Und dann auf einmal kam die Möglichkeit, sowas über KI abzubilden. Und dann fängt man also an und tut erstmal alle seine Daten zusammensuchen. Also das ist, glaube ich, immer der Anfang, zu schauen, welche Daten möchte ich da rein haben, welche Daten möchte ich vielleicht aber auch nicht da drin haben. Also es ist natürlich auch immer eine Datenschutzfrage, eine Berechtigungsfrage, wenn man jetzt in sensiblen Daten in größeren Unternehmen denkt. Das ist so die erste Plattform, sage ich mal, die beleuchtet werden sollte.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, den oft viele unterschätzen, abgesehen vom Datenschutzthema, aber auch generell so, welche Informationen will ich vielleicht gar nicht drin haben? Also so, ich glaube, viele würden irgendwie vorgehen und sagen, ja, alles, was wir irgendwie haben, wird mal reingeladen, wird reingeschmissen. So wirklich zum Ziel führt es ja dann auch nicht. Wie seid ihr dabei vorgegangen? Hast du dabei dann auch unterstützt, bei der Aufbereitung des Wissens?
Genau, das hat mit dazu gehört. Also im Falle vom ISB jetzt, das ISB ist, glaube ich, gerade 40 geworden, die führen schon eine lange Aufzeichnungskultur und da gibt es alle möglichen Arten von Informationen und Daten. Ja, da gibt es Sachen, die hat das ISB selber entwickelt, die sind auch so schon verfügbar gewesen, wenn man weiß, wo man schauen muss. Da gibt es aber zum Beispiel auch total sensible Daten, Aufnahmen von Beratungsgesprächen, sowas darf man natürlich nicht anrühren. Also da gibt es ganz klare rote Linien, wann sind das meine Daten, wann gehören die jemand anderem, wann sind das vielleicht meine Daten, da sind aber Informationen enthalten, die ich bei der ursprünglichen Einholung der Datenverarbeitung nicht für die Verarbeitung mit KI vorgesehen habe. Also sind wir dahergegangen und haben angesammelt, was können wir alles benutzen, was können wir alles bereitstellen. Und gerade beim ISB jetzt war das Schöne, dass die eh eine quasi Open Source Philosophie verfolgen. Der Campus ist auch Leuten, die keine Ausbildung im ISB gemacht haben, zugänglich. Man muss da nichts zahlen für. Man kann sich da sehr viel Wissen abzapfen. Und gerade für die Leute, die da noch nicht so viel Berührung mit hatten, war das dann natürlich spannend zu sagen, wir tun den von den Basisanfängen der systemischen Beratung sozusagen, also Handbücher, die das Ganze grob abreißen, bis hin zu Modellen für einzelne Situationen, Herangehensweisen, so etwas tun wir denen alles zur Verfügung stellen und haben da sozusagen einen am Ende simpel zu bedienenden Chatbot, der aber von einfachen Fragen bis ganz nach oben alles beinhaltet.
Ganz blöd fragt, wie funktioniert das Reinpacken denn dann? Also habe ich da einfach so einen Ordner und ich schmeiße die Dateien einfach rein oder wie kann ich mir das technisch vorstellen?
Also oft wird auch von einer Pipeline gesprochen, wenn es um RAG geht. Also das sind mehrere Systeme, die hintereinander geschaltet sind. Alles am Ende mit dem Ziel, einem LLM Kontext mitzugeben. Das heißt, ich muss irgendwie schauen, was habe ich für Dokumente, in welcher Art und Weise lassen die sich in eine Datenbank legen? Wie will ich später meine Datenbank durchsuchen für den Retrieval-Part, der oft so das Make it or break it ist bei RAG-Systemen. Wenn ich jetzt nur PDFs mit nur Fließtext habe, dann kann ich die alle sammeln und dann möchte ich die einmal in Embeddings umwandeln, wenn ich danach eine Vektorensuche haben möchte, die mir die Datenbank nach den relevanten Schnipseln durchsucht. Dann stellen sich natürlich Fragen wie, ein ganzes Dokument ist zu groß, wahrscheinlich für später als Kontext im LLM mitliefern, selbst wenn es relevant ist oder relevante Teile enthält, dann muss man Chunking betreiben. Also bevor die Sachen in Embeddings umgewandelt werden, nochmal in kleinere Stücke unterteilen. Und das sind dann oft nur, ja, wenige hundert Tokens zum Beispiel. Hänge ich dort noch Metadaten an? Will ich vielleicht, dass sich das Chunking nicht quasi der Abschnitt A hört hier auf und hier fängt der Abschnitt B an? Möchte ich vielleicht, dass sich da eine gewisse Art von Überlappung bildet, um nicht Kontexte am Rand von einem Chunk zu verlieren? Das sind ganz viele Fragen, die man sich auf Basis von seiner Datenausgangslage dann stellen muss. Und wir hatten das Glück, dass wir einfach relativ früh dran waren und relativ viel experimentieren konnten, bis wir dann da angekommen sind, wo wir jetzt eben mit ISBGPT stehen.
Wie lange hat es dann gedauert? Also so wirklich von so, okay, wir machen das jetzt, bis zu, okay, jetzt kann es genutzt werden, so grob.
Die Idee kam, glaube ich, kurz nach so dem großen Einschlag von ChatGPT, sage ich mal. Es gab dann diese Technologie, Menschen, die sonst eher technologieferner waren oder einfach auch viel im menschlichen Miteinander gearbeitet haben und die da ihren Wert geschöpft haben, haben auf einmal erkannt, was man damit alles machen kann. Und dann kam ganz schnell die Frage, wie können wir sowas mit unseren eigenen Daten machen? Und von diesem Moment an hat es, glaube ich, schon gut ein Jahr gedauert, bis wir ein System hatten, wo wir wirklich zufrieden mit waren, wo wir sehr zufriedene Nutzer mit hatten. Am Anfang war das natürlich noch etwas mehr ein Ausprobieren in MVPs und Prototypen. Also wir haben dann verschiedene Anbieter getestet. Verschiedene Anbieter gibt es dann Sachen, die einem Lösungen von der Stange anbieten. Also man lädt seine Dateien einfach in irgendein Drag-and-Drop-Interface. Die übernehmen das ganze Chunking, der ganze Datenbankgeschichte. Und am Ende wählt man nur noch aus, welches LLM man hinten anstöpseln möchte. Allerdings kann man natürlich nur begrenzt in der Motorhaube selber schrauben bei so etwas. Ne? Und so haben wir uns dann durchprobiert und das Ganze ist relativ früh gelauncht mit einem relativ kleinen Dokumentenkorpus als eben so ein früher Pilot für was da noch draus werden könnte. Und dann haben wir das einfach iterativ weiterentwickelt. Also solange man quasi nicht destruktiv mit seinen Daten arbeitet, versucht alle Informationen zu erhalten, auch über diesen Weg der Pipeline weg und dann das System einfach weiter wachsen lässt, kann sowas schnell gelauncht werden und lange dauern, bis es quasi perfektioniert ist.
Das ist ja dann im OpenAI Marketplace zu finden, hast du gesagt. Wie kommt man da rein? Das würde mich jetzt noch interessieren. Also kann man da einfach an jeder was launchen oder was ist da der Prozess?
Der Prozess dort ist quasi auch ein, man könnte sagen, von der Stange RAG-System. Also dort kann man jetzt nicht ganz so viel einstellen und wirklich selber noch schrauben, wie wenn man jetzt größere, technisch aufwendigere Frameworks bedient. Allerdings hat man dort direkt eine Plattform, auf der man das Ganze launchen kann, die viele Leute sowieso benutzen. Ja, also viele Leute kennen, wenn sie ein Tool kennen, kennen sie ChatGPT. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und einfach das in deren Ökosystem zu haben, ist natürlich ein großer, großer Punkt. Da muss niemand jetzt eine neue Oberfläche lernen. Da muss niemand sich was für runterladen oder extra anmelden, der schon einen Account hat. Man kann da hingehen und kann nach speziellen GPTs suchen. Und wenn man da nach ISB sucht, findet man diesen Chatbot. Ja, der wird mittlerweile auch höher geraggt, weil er immer mehr Konversationen dort stattfinden. Das machen die auch für einen ganz nett. Und der Nutzer von einem kostenpflichtigen Account, der kann auch eigene GPTs in dieser Art und Weise bauen. Auch das geht ohne viel technisches Vorwissen schon auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grade sehr gut. Man kann dort seine Dateien hochladen und kann dann ein paar Sachen auswählen. Da möchte man, dass der Chatbot die Dateien mit als Quelle angibt oder nicht? Möchte man, dass der noch Websearch dazu schaltet oder nicht? Ja, das sind so ganz simple Überlegungen. Dann kann man aber auch noch Custom Actions einstellen, also wirklich noch weiterführende Workflows einprogrammieren, die getriggert werden. Man kann sich überlegen, wie bereite ich meine Daten genau auf, dass der Chatbot die besser finden kann. Da haben wir, glaube ich, schon viel rausgekitzelt, was geht mit so einem einfachen Grundgerüst, was OpenAI dort liefert. Das Schöne ist, dass man für die Skalierung nicht viel zahlt. Also es entsteht keine Mehrkosten dadurch, dass viele Leute den benutzen. Bei anderen Systemen, da muss man natürlich dann für mehr Anfragen, größere Anfragen, mehr Kontext in den Anfragen immer die API-Kosten mitlaufen haben, was eigentlich der Standard ist, ja. Aber das ist ja vor allem für KMUs, glaube ich, eine attraktive Möglichkeit.
Absolut, ja. Liegen die Daten dann bei OpenAI oder kann man dann eigenen Server auswählen, dahinter schalten? Wie läuft das?
In dem einfachen Fall jetzt von wirklich im ChatGPT, in der ChatGPT-Anwendung, Webseite oder App, wie auch immer, da liegen die Daten bei OpenAI. Also das müssen wir ganz klar dazu sagen. Die unterlaufen natürlich von unserer Seite aus guter Kontrolle so, dass wir dort nichts hochladen, was wir dort nicht haben wollen. Trotzdem muss man sagen, die liegen dort, die werden auch dort verarbeitet natürlich. Also das ist etwas, was man damit quasi als Kompromiss mit sich einkauft. Und das versuchen wir auch natürlich unseren Nutzern beizubringen. Ja, bitte gebt dort keine personenbezogenen Daten ein. Wenn ihr Dokumente hochladet, schaut auch da. Es wird oft vergessen. Und die Anfragen werden, glaube ich, zumindest nicht benutzt, um die Modelle weiter zu verbessern von OpenAI. Das ist eine Möglichkeit, die man ganz klein unten in den Optionen findet, wenn man sowas konfiguriert dort. Trotzdem ist man natürlich, hat man natürlich nie den gleichen Schutz, wenn man jetzt sein eigenes RAG-System on-premise aufsetzt, mit einem eigenen Sprachmodell lokal noch. Da kann man die Dinge auch in komplett abgekapselter Form bei sich im Haus haben. Es ist natürlich immer ein Trade-off zwischen Kosten und Convenience und Datenschutz und Aufwand. Genau.
Ich darf dir, Florian, jetzt auch abschließend eine Frage stellen, die ich allen Gästen am Ende noch stelle. Computerlinguistik ist ja dein aktueller Studiengang. Und was ich jeden Gast noch frage, ist, wann ersetzt KI dich?
Das ist eine spannende Frage, weil Computerlinguistik auch ein Studiengang ist, mit dem viele Leute später mal in der KI-Entwicklung landen. Natürlich hört man jetzt auch immer mehr von KI, die sich selber verbessert, von Google, bei denen intern schon 30% des Codes von den eigenen Modellen geschrieben wird. und auch Modelle, die wirklich rekursiv ihren eigenen Code und ihre Model Weights updaten. Also ein genaues Wann finde ich immer schwierig. Ich sag mal, es würde mich wundern, wenn es in 10 Jahren noch jemanden gibt, der das studiert, um danach wirklich Algorithmen und Datenstrukturen zu bauen und zu programmieren. Da bin ich schon auf der Seite, dass Low-Level-Programmierung sehr schnell weg sein wird von Menschen und dann muss es eben noch Leute geben, die das Ganze beaufsichtigen oder weitere KIs, die das Ganze beaufsichtigen. Da finde ich Vorhersagen immer ganz, ganz schwierig, aber allgemein bin ich noch guter Dinge, dass ich da noch was Wichtiges lernen kann, um vielleicht die größten KI-Debakel zu verhindern in Zukunft. Wer weiß.
Florian, vielen Dank. Ich hau gern deinen LinkedIn oder deine Kontakte unten unter die Folge, falls die Leute sich noch mehr auf dich stürzen wollen mit Fragen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und danke für deine Zeit.
Gerne, danke schön.